23 birds of people. And now in season 4, presented by Management Factory. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 4 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 16. Gast in Season 4 ist Reinhold Pfeiffer, Geschäftsführer der Management Factory, die unser Partner der Börse People Season 4 und seit kurzem Teil der Valtus Gruppe ist. Lieber Reinhold, herzlich willkommen bei mir im Studio.
Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich. Du bist mein dritter Gast aus der Management Factory. Die Management Factory und diese Börse People Serie verbindet eine Geschichte. Mich freut das sehr, euch da gleich zum Start kennengelernt zu haben. Mein erster Gast war der Florian Heindl. Mein letzter Gast in Season 1 war der Thomas Joel, dein Kollege in der Geschäftsführung der Management Factory. Und der Thomas ist auch der aktuelle Inhaber des Wanderpokals, auf den er aufpasst, für die meistgehörte Folge. Red mal kurz über deine beiden Kollegen. Florian Heindl kannte ich aus der FACC, begeisterter Management Factory Mitarbeiter, aber er ist nicht mehr bei euch, weil er bei einem Unternehmen gelandet ist. Erzähl kurz was zum Florian, ganz kurz bitte.
Ja, wir waren sehr froh, dass der Florian zu uns gekommen ist und er ist gleich sehr schnell zu seinem ersten Auftrag gekommen. Und leider für uns, und ist es halt so, dass er uns leider schon wieder verlassen hat, weil er abgeworben wurde und der bei der Firma, für die er tätig war, auch fix geblieben ist. Das zeichnet, denke ich, ihn aus. Auch die Management Factory hat einen super Job gemacht. Es ist dort sehr gut angekommen und er hat ein Angebot bekommen. Das freut uns auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch nicht, wie man sich wahrscheinlich alle denken können. Aber es gehört irgendwo zum Geschäft des Interim-Managements dazu.
Ich habe mir das von der ersten Sekunde, wo ich euer Geschäftsmodell mal angeschaut habe, das ist irgendwie wie im Fußball, ne? Man hat gute Leute und dann kommt irgendwann die Champions League oder andere Sache und die wollen einen haben. Es gehört dazu und ist eine schöne Sache. Ja. Genau. Bevor wir über deine Karriere reden und die gemeinsame Geschichte auch mit dem Thomas Joel, reden wir kurz über den Thomas noch. Er war, wie gesagt, auch schon zu Gast. Wir haben da schon viel auch über die Management Factory gesprochen. Wir haben heute eine weitere Facette, die im Q4 dazugekommen ist im November mit Valtus. Das werden wir dann zum Schluss besprechen. Thomas hat Stationen bei Zumtobel gehabt, ist unsere aktuelle Nummer 1 im Ranking und ja, freut mich. Hoffentlich passt er gut auf dem Wanderpokal. Das ist klar. Und vielleicht gehört er ihm ja irgendwann einmal fix. Aber jetzt zu dir, lieber Reinhold. Bei dir hat es begonnen mit einem Betriebswirtschaftsstudium an der Karl-Franzens-Uni in Graz. Und wie ist es bei dir losgegangen dann? Wie bist du dann ins Business eingestiegen?
Ja, nach meinem Studium in Graz bin ich in die Wirtschaftsprüfung gewechselt. Es war mein erster Job bei PricewaterhouseCoopers in Wien. Ich habe mich schon während dem Studium auf Revisions-, Treuhandwesen spezialisiert. Es hat sich herausgestellt, dass das irgendwo mein Interesse geweckt hat. Und war dann 2 Jahre dort. Mhm. Es war eine extrem lehrreiche Zeit. Das ist etwas, was ich allen jungen Leuten auch sehr empfehlen kann. Nach dem Studium vielleicht in die Wirtschaftsprüfung, in die Beratung, Corporate Advisory zu gehen. In den ersten Jahren viel zu lernen, viele Unternehmen zu sehen. Bei mir war es so, es war wirklich eine sehr intensive, sehr lehrreiche Zeit.
Mhm. Revision klingt ja nach Kontrolle irgendwie, aber man kann sie auch leibend und sympathisch machen, oder?
Genau. Ja. Das Institut hat Revisions- und Treuhandwesen geheißen. Da war eben das ganze Thema Rechnungswesen, Controlling und so weiter dort vertreten, ja.
Also dann noch in den 90ern des alten Jahrtausends zu einem großen Konzern gegangen, Ericsson. Erzähl auch da, das ist spannend.
Ja, ja gerne. Nach ungefähr 2 Jahren bin ich halt so, musste man sich entscheiden, ob man diese Steuerberater-Wirtschaftsprüfungskarriere einschlagen will oder nicht. Ich habe mich dann dagegen entschieden, wollte in die Wirtschaft gehen, wollte eher in der Umsetzung tätig sein. Ericsson war damals ein Kunde von PwC und habe dorthin gewechselt. Und habe dort meine ersten Schritte in einer Linienorganisation gemacht, im Rechnungswesen und Controlling. Und ja, ist ein totaler Unterschied gewesen. Also der Wechsel von der Beratung, Wirtschaftsprüfung in ein Industrieunternehmen, in die Linie. Auch hier hat es wieder viel zu lernen gegeben in den ersten Jahren, was Mitarbeiterführung zum Beispiel anbelangt. Oder sich, wie man sich in einem Konzern im Allgemeinen bewegt.
Ja, es war eine spannende Zeit, die zweite Hälfte der 90er. Da sind ja gerade in der IT Geschäftsmodelle rausgeschossen, die dann zum Teil auch unglaublich schnell börsennotiert waren. Neuer Markt, Nasdaq Europe und so weiter und solche Sachen. Und im Lebenslauf stehen dann manchmal so Schlagworte, Firmen, und meistens hängt das irgendwie zusammen. Und bei dir geht's ja irgendwie da mit Ericsson und Schrack und Kapsch. Erzähl doch bitte.
Gerne. Ja, Ericsson ist ja nach Österreich gekommen, indem sie Anfang der 90er Jahre Schrack übernommen haben. Viele kennen wahrscheinlich viele Schrack-Firmen noch am Markt. Es sind dann ein paar eben nicht übernommen worden. Später sind weiter wieder welche verkauft worden. Schrack Seconet zum Beispiel, Schrack Energietechnik. Ericsson hat dann auch Teile dieses gesamten Schrack-Imperiums dann, wie gesagt, auch wieder verkauft und hat sich redimensioniert und immer mehr fokussiert. Und ein Teil davon war Telefonie und IT. Mhm. Und dieser Teil ist über ein Management-Buyout dann verkauft worden. Ich war in diesem Unternehmensteil tätig damals. Und das war 1998 und bin dann mit diesem Unternehmensteil mit, und die Firma hat dann Schrack Businesscom geheißen, war Telefonie und wie gesagt IT-Dienstleister, habe dort die Finanzleitung übernommen und war auch für mich wieder eine sehr lehrreiche Zeit, noch in meinen jungen Berufsjahren nach wie vor, weil dort nach dem Management bei die Firma, was Rechnungswesen, Controlling und so weiter, die ganzen administrativen Prozesse von null auf aufzubauen waren, weil das aus dem Ericsson-Konzern rausgelöst wurde. Zum Beispiel musste man dann innerhalb von kürzester Zeit ein eigenes ERP-System einführen, raus aus SAP in ein etwas kleineres, besser für uns geeignetes. Also wie gesagt, eine Aufbauzeit, eine sehr interessante, überhaupt noch eine Management-Buyout, ist das überhaupt sehr, 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 sehr interessant gewesen.
Muss ich eine kurze Zwischenfrage stellen, Sali? Warst du da einer der unter Anführungszeichen Buyouter auch, oder warst du ein Manager, der im Management Buyout mitgegangen
ist? Ich war Zweiteres.
Zweiteres, ja. Okay.
Ja. Die beiden Buyouter waren damals Franz Semenik und
Stefan Kubi. Sagt man der Buyouter überhaupt?
Ja, oder keine Ahnung. Glaube ich, kann man durchaus sagen.
Sagen wir jetzt einmal. haben wir jetzt einmal. Ja, sagen wir mal für dieses Gespräch Buyouter, ja.
Genau.
Okay, zwei bekannte Namen hast du jetzt genannt.
Ja, genau. Franz Semenek nach wie vor für die Kapsch tätig und Stefan Kubi, mittlerweile Geschäftsführer von der Windhager. Die haben das damals rausgekauft und haben ein Team um sich gebildet, wo ich dabei sein durfte. War eine schöne Zeit vor allem auch, so wie du erwähnt hast, in dieser Zeit große Aufbruchsstimmung, in der Zeit noch in der IT-Branche, hat sie wahnsinnig viel getan. Viele Firmen sind aus dem Boden gestampft worden zu der Zeit. Hat sie dann zwar einige Jahre später dann wieder schwieriger entwickelt, Anfang der 2000er Jahre mit der Telekom-Krise, aber die ersten Jahre waren sehr stark durch Wachstum geprägt.
Also man kann sagen, dass du aus diesen Early Years ein CFO bist, der seine Wurzeln aus dem Reporting irgendwie auch aus der IT-Branche und aus dem Rechnungswesen mitgebracht hat. Das sind deine Roots, kann man sagen. Ne?
Das kann man, glaube ich, genauso sagen. Ja. Und die nächste Komponente ist dann, die dazugekommen ist, ist vielleicht die M&A-Komponente. Einerseits einmal Management-Buyout, wo ich zwar nicht kein Buyouter, wie gesagt, war, aber sehr stark involviert war in diesen ganzen Prozessen.
Du warst ja damals schon Leiter, glaube ich, vom Rechnungswesen.
Genau, oder? Ich war Leiter vom Rechnungswesen.
Also da braucht man dich dazu zum Buyout.
Ganz genau, ganz genau, so ist es. Und die nächste Phase war ja dann von dieser Schrack Businesscom, ist die nächste Station gewesen. Die ist dann wieder übernommen worden von der Kapsch-Gruppe. Kapsch hatte ebenfalls in der gesamten Gruppe einen Teil mit Telekommunikation und IT.
Der mit kurze Zwischenfrage, hilf uns kurz mit der Zeitschiene.
Ja.
Wann war das? Das war schon in den Nullern, glaube ich, oder?
Das war Ende der 90er Jahre.
Ende der 90er noch, okay.
Das Management Buyout war 98 oder 97, sogar 98, kriegst du gar nicht mehr ganz hin. Und zwei Jahre später, 99, 2000, war dann die Übernahme durch die Kapsch.
Genau, so ungefähr hätte ich das eingeordnet gehabt.
Genau. Ja, und das war dann da eine Fusionierung der beiden Unternehmensteile, hat dann CAPSch.com geheißen, heißt es jetzt nicht mehr, mittlerweile heißt es ja CAPSch.com, das Unternehmen. Aber es war dann die Zusammenführung dieser beiden Unternehmensteile. Franz Semenik ist dann in den Holdingvorstand gewechselt, ist CFO der CAPSch-Gruppe geworden und ich habe seine CFO-Position dann in der CAPSch.com übernommen und bin dann in den Vorstand dort gewechselt.
Wir sprechen aber von einer Zeit vor der Management Factory, richtig, als du eine CFO-Position übernommen hast, was ja eigentlich das Geschäft der Management Factory dann später geworden ist. Ganz und jetzt genau. Kommen wir, glaube ich, schon langsam zur Gründungsgeschichte der Management Factory. Wir kommen zum Thomas Scholl, wir haben ihn erwähnt, wir kommen nach Alpbach, wie du mir erzählt hast.
Ganz genau. Ja, die Management Factory wurde schon 2001 gegründet von Thomas Scholl und von Gerhard Würst. Und ich habe die beiden dann in Alpbach kennengelernt am Finanzsymposium, das ich regelmäßig besucht habe. Und ja, die beiden habe ich kennengelernt und die haben mir von einer Idee erzählt. Die haben mir von der Management Factory an und für sich erzählt und gesagt, dass sie die Firma in Richtung Interim-Management-Firma weiterentwickeln wollen. Und diese Idee hat mich derartig angesprochen. Und wir haben uns vom Anhieb an zu dritt gut verstanden, dass ich mit den beiden angeschlossen habe. Habe dann meinen Job bei der CAPSch aufgegeben, bin 2004 dann zur Management Factory gewechselt und seit der Zeit entwickeln wir die Gesellschaft gemeinsam weiter.
Muss ich die nächste Frage stellen, 2001 gegründet, 2004 in die Interim-Richtung gegangen, war Unternehmensberatung vorher oder wie kann man, was war die in den ersten 3 Jahren so?
Genau, die beiden Kollegen sind ja aus der Ernst & Young, also aus der Beratung rausgekommen, haben zu Beginn Unternehmensberatung gemacht, ein Teil war, der hat uns am Anfang auch noch eine Zeit in der Management Factory doch intensiv begleitet, die Beratung und aber auch die Einführung von Reporting und Planungslösungen. Und das war doch ein Schwerpunkt. Und das hat uns natürlich die ersten Jahre begleitet, weil man halt, wenn man in ein neues Segment einsteigt, das nicht von vornherein sofort die Umsätze bringt, die man sich vielleicht erhofft. Aber wir haben das gesamte Beratungsgeschäft immer weiter abgelöst durch Interim-Management. Und ich würde sagen, der erste große Interim-Kunde, den wir hatten, war Fischer Ski. Ich
freue mich, einen Sportfan, mich natürlich sehr. 2007 war das.
Es war 2007, wo Fischer Ski in einer schwierigen Situation war. Wir haben damals den CFO gestellt und so weiter. Und ja, und wir begleiten die Fischer Ski jetzt seit dieser Zeit immer unterschiedlich, in unterschiedlichen Phasen. Aktuell stellen wir auch wieder den CFO mit dem Christian Ecker, mit dem zweiten Mitarbeiter auch dort. Und läuft wieder sehr, sehr erfolgreich, eigentlich trotz der schwierigen Zeit in der gesamten Skibranche.
Genau, die absolute Nummer 1 im nordischen Skisport, muss man sagen. Also die in Norwegen gibt's also großartig. Also ich bin ein Riesen-Fanboy, was diese ganzen Sportbrands da betrifft. Und 2007, jetzt muss ich noch kurz den Link legen, ist ja auch noch ein CAPSch-Event vorgefallen, nämlich da ist die Traffic.com an die Börse gegangen. Hast du damit CAPSch weiterhin zu tun gehabt dann in der Management Factory Zeit und warst du bei der CAPSch Traffic.com irgendeine Geschichte zu erzählen?
Ja, also CAPSch hat mich begleitet mich bis jetzt einfach durch meine persönlichen Verbindungen auch meine Verbindungen zur Familie CAPSch. Ich bin immer wieder einmal beauftragt worden und die Management Factory ist immer wieder mal beauftragt worden, Interim Mandate zu übernehmen. Das war einmal ein Mandat in der CAPSch Carrier.com, später einmal in der CAPSch Public Transport.com. Zu Beginn der Zeit, wie ich dann ausgeschieden bin, habe ich auch zuerst noch Beratungsmandate im Bereich M&A gemacht. Die CAPSch hat sich, die Business.com hat sich entwickelt zum richtigen von Telefonie zum IT-Anbieter. Da hat es viele Akquisitionen gegeben, die ich da begleiten durfte und federführend begleiten durfte. Die KTC war für mich persönlich eigentlich der einzige Teil der Gruppe, wo ich persönlich nicht tätig war, nie ein Mandat hatte. Allerdings, der aktuelle CFO, der Andreas Hemmerle, kommt ursprünglich von der Management Factory, ist über ein Interim-Mandat dort hingelangt und ist dann, so wie vorher schon Florian Heindl erwähnt, für uns leider, Gott sei Dank, wie man es nimmt, abgeworben worden. Ist dort aktueller CFO in der CAPSch Traffic.com.
Na, dann lassen wir die beiden mal lieb grüßen natürlich an dieser Stelle. Das ist schon eine spannende Geschichte natürlich. Ja, ich handle mich da weiter, was ich gefunden habe bei dir auf der Homepage, ganz spannende Unternehmen, die mit deiner Person konnektiert sind, wie zum Beispiel die SAG Salzburger Aluminium. Auch da ein paar Worte dazu, bitte.
Ja, die Salzburger Aluminium war ein Kunde von uns, wo ich dort war, auch ein Kollege von mir, mehrere Jahre dort war. Das war Ende der 2000er Jahre, 2008, 2009, Finanzkrise damals, hat damals
Lehman,
richtig, ja. Und das hatte dann viele Branchen auch mit betroffen und mitgezogen, unter anderem Automobilbranche und dort wieder ganz speziell die Lkw-Branche. Und die SAG hatte einen großen Schwerpunkt in der Lkw-Zulieferindustrie, indem sie Aluminiumtanks produzieren. Und ja, der Markt ist vollkommen eingebrochen. Es waren bis zu 50% Umsatzeinbrüche und so weiter. Einfach schwierige Situation. Ja. Sind wir damals kontaktiert worden und ich habe damals das Mandat, also Geschäftsführungsmandat übernommen und die Firma auch durch die schwierige Zeit auch mit begleiten dürfen.
Würdest du rückwirkend sagen, dass solche einschneidenden externen Big-Hitter wie Lehman sogar letztendlich euer Geschäft befeuert haben im positiven Sinne, weil Change-Management gefragt war, andere Aspekte, vielleicht Krisensituationen, die es zu bewältigen galt, besonderes Know-how brauchten?
Das ist eine interessante Frage, weil, wenn wir zurückkommen, Intermanagement, wie damals in Alpbach darauf angesprochen worden bin und wie wir die ND entwickelt haben, um ehrlich zu sein, wir wussten, Interim-Management kommt immer stärker, aber zu Beginn wussten wir die Anlassfälle noch gar nicht so genau.
Weil 4 war ja super, ja eigentlich, wir waren in der Hochkonjunktur.
Absolut, ne? Absolut. Und dann hat sich halt herausgestellt, ja, auf der einen Seite gibt es einfach, wenn irgendwo vakante Positionen sind und es geht wer weg und es wird schnell gesucht. Wir haben uns absolut auf den Finanzbereich spezialisiert, weil wir alle aus dem Bereich kommen. Aber der zweite und der wichtigere Teil, der immer wichtiger wurde für uns über die Zeit, sind schwierige Unternehmenssituationen, speziell Restrukturierungen, die halt oft durch externe Faktoren wie bei der SAG, Lehman, Finanzkrise und so weiter ausgelöst sind. Und dort ist es dann so, dass man einerseits das Werkzeug eines Finanzmanagers sehr gut gebrauchen kann, aber das ist natürlich nicht nur das Einzige. Restrukturierung ist Veränderung, ist Change. Also insofern braucht es hier auch andere Management-Skills, um hier durch eine schwierige Unternehmensphase durchzubegleiten.
Und wie lang war diese Zeit bei der SAG?
Das war für mich persönlich 2 Jahre. Mhm. Ein Kollege von mir war dann noch weitere 1 oder 2 Jahre sogar dort. Mhm. Also einige Zeit.
Du hast mir im Vorgespräch erzählt, ich glaube, es war Fischer Ski, dass da sogar mehrere Leute von euch angedockt haben. Wie groß kann so ein MF-Faktor bei einem Unternehmen gehen? Ich glaube, 5 Personen hast du gesagt, oder?
Das war, glaube ich, die größte Anzahl, die wir jemals bei einem Kunden gleichzeitig kurzfristig auch hatten. Ja. Wir hatten früher schon auch immer wieder gehofft, dass wir in Teams, in Firmen hineingehen können. Mhm. Das hat sich immer wieder, geht das auch und hängt immer von der Unternehmenssituation ab. Oft sind wir auch 2, 3 Personen bei Firmen dort. Aber im Wesentlichen wird im Interimsmanager ein Manager gesucht, der auf die Ressourcen des Unternehmens zugreifen soll. Aber es gibt oft einfach Anlassfälle, dass noch weitere vakante Positionen kurzfristig zu besetzen sind. Und da können wir auf unsere Ressourcen zurückgreifen.
Wie in der Geldanlage und wie im Marathontraining. Jeder Fall ist ein anderer und gehört individuell angeschaut. Ne?
Ja, ganz genau.
Ich komme zu einem weiteren Unternehmen, das wir alle kennen in Österreich, wo ich jetzt gerne lernen will. Forstinger. Steht auch bei dir angeführt unter Credits oder wie man es nennen will.
Ja. Genau. Ja, Forstinger war dann nach der SAG, also um die 2010, war ich 3 Jahre dort. Forstinger hat eine sehr, sehr, sage ich mal, abwechslungsreiche Historie hinter sich, vor allem so quasi ab den 2000er Jahren. Mit mehrfachen Übernahmen noch schwierigen Unternehmenssituationen. Und 2010 hat dann die ECAFIN, die damalige Medizin-Finanzierungsgesellschaft der Bank Austria, übernommen mit privaten Investoren. Und die haben uns wieder kontaktiert, weil die haben damals nach der Übernahme einfach einen CFO gebraucht und gesucht. Und ich war dann 3 Jahre dort tätig, nämlich genauso lang, wie die EKFIN dort auch engagiert war. Nach deren Ausstieg hat dann auch mein Mandat wieder geändert. Aber auch hier, es war sehr, sehr interessante Zeit. Zu Beginn war wichtig, hier die finanzielle Stabilität herzustellen. Später war es wichtig, auch operative Sanierungsschritte einzuleiten, Standortpolitik und so weiter, Kostenoptimierungsprogramme durchzuführen. Ich glaube, es ist uns damals ganz gut gelungen. Und ja, Forstinger gibt es nach wie vor am Markt. Und,
Ja, dann möchte ich ein kurzes Learning nämlich festhalten, das jetzt irgendwie so ein Geistesblitz, also Geistesblitz vielleicht nicht, aber es ist eigentlich logisch, dass die Venture Capital und Private Equity Industrie mit Leuten wie euch zusammenarbeitet.
Absolut. Ja, genau. Ja, ja. Na, wenn man sich anschaut und überlegt, woher kommen unsere Kunden, ja. Dann ist es auf der einen Seite unser persönliches Netzwerk mit jedem Kunden, den wir haben, lernen wir neue Leute kennen, die Leute lernen unser Geschäftsmodell kennen und so weiter. Es sind auf der anderen Seite Banken und vor allem dort die Restrukturierungsabteilungen. Ein dritter Teil, der sicher auch sehr, sehr wichtig ist, ist Venture Capital. Venture Capital, Firmen, die investiert sind in Unternehmen, die sehen, okay, im Management braucht es Verstärkung oder braucht es Veränderung oder sie steigen ein und wollen überhaupt ein neues Management aufbauen. Das sind auch für uns Partner, die uns immer wieder Kunden.
Ja, aber in fortgeschrittenen Phasen nehme ich an. Also ja, so in absoluten Seed-Phasen ist eher kein Anwendungsfall,
genau,
nehme ich an.
Genau,
so ist es. Erst in so spezialisiertes Phasen. Know-how, das ja auch, nehme ich an, zu bezahlen sein muss und auch einen Return braucht.
Für ganz genau so ist es. Und dann vor allem nach reiferen Phasen, Venture Capital Firmen wollen ja auch dann wieder aussteigen, wie wir wissen. Und da ist ja die Komponente des M&A Know-hows in der, als CFO auch eine ganz wesentliche Komponente. Ja. Und in dem Podcast, den du ja schon angesprochen hast, Thomas Scholl,
war ein
Riesenthema dort
bei Kneißl. Genau, und Electric. Genau, und John Deere. Ja, riesen US-Unternehmen. Ich interessiere mich noch fürs Unternehmen Baumax bei dir, bitte.
Ja, Baumax war, da müssen wir wieder ein bisschen zurückgehen in der Zeit, so Mitte der 2000er Jahre war das. Da habe ich meine erste Handelserfahrung, die ich dann für Forstinger eigentlich auch gut nutzen konnte. Dort war der Anlassfall, dass ein Interim-Manager gesucht wurde, ganz einfach die Besetzung einer vakanten Position. Das war damals der Leiter des Konzernrechnungswesens. Da ist einfach wer ausgefallen, musste kurzfristig besetzt werden. Ich habe die Position dann 2 Jahre besetzt und bis dann wieder ein Nachfolger gefunden wurde.
War das noch in der Zeit der Börsennotiz oder wird so gerade gegen Ende gewesen
sein? Das war gegen Ende schon.
Ja, genau. Ja.
Ganz genau.
Ja. Ja, spannend. Ein Unternehmen, was ich ansprechen muss, weil ich die ganze Zeit drauf schaue und das Unternehmen auch kenne. Du hast hier einen Blog von mir liegen und da steht POR drauf. Auch da bitte. Ja. Wir haben im Vorgespräch über den Clemens Eiter gesprochen, der CFO der POR, der war zu Gast, hat auch unseren Weihnachtssong als Leadsänger geleadet und gerettet, sagen wir mal so. Liebe Grüße an den Clemens bei der Stelle. Was verbindet dich mit der POR, mit Karl-Heinz Strauß, mit Clemens Eiter?
Ja, Karl-Heinz Strauß kenne ich jetzt schon sehr, sehr lange, seit Mitte der 2000er Jahre, wo wir miteinander zu tun hatten. Er ist dann 2010 als Eigentümer bei der POR eingestiegen, hat dort die CEO-Rolle auch übernommen und hat dann relativ schnell auch begonnen, die Firma umzustrukturieren und auch zu restrukturieren vielfach. Und hat auch ein Programm ins Leben gerufen, das er Fit for Future genannt hat, ein großes Restrukturierungsprogramm, und der hat einen Leiter für dieses Programm gesucht und hat mich angesprochen, und ich bin dann 2013 bin ich dann zu BOR gegangen, habe das dann 3 Jahre gemacht, habe dieses Programm geleitet. Es ist dort gegangen um Kostenoptimierungen am Anfang sehr stark. Auch um Bilanzoptimierungsthemen ist es gegangen. Und dann später ist es immer stärker zu einem Programm geworden in Richtung Effizienzsteigerung und Digitalisierung am Bau. In gewisser Weise läuft das Programm jetzt noch immer weiter, aber es ist damals im großen Stil dann halt abgeschlossen gewesen. Bin dann 2015 dort wieder weggegangen, bin aber mittlerweile, und das ist seit 2019 jetzt wieder bei der POR angedockt, und bin dort als Leiter Commercial Management, sowas wie der oberste Konzerncontroller im Bauer-Konzern, und bin dort im Team vom Clemens Eiter.
Denke ich mir, das muss ja ganz knapp an dem CFO natürlich sein. Und der Clemens war ja früher der Prüfer der Bauer. Kanntet ihr euch auch schon von daher, denke ich, an?
Genau, oder so, da hatten wir miteinander schon zu tun, weil als im Controlling hat man dann immer wieder Anknüpfungspunkte zu den Wirtschaftsprüfern natürlich. Und ja, war dann natürlich toll, dass er da zur Bauer gewechselt ist und dort sein Know-how jetzt auch einbringt.
Wunderschön, deswegen mag ich meinen eigenen Podcast so gern, weil ich so viel lernen kann, wie sich die Fäden dann auch immer wieder zusammenführen und sagen, das passt ja zu dem Thema, werde ich sehr viel verlinken in den Shownotes dieser Folge, nämlich auch die Folge dann mit Clemens natürlich. Ja, und ich habe es anmoderiert und wir kommen jetzt noch dazu bei der Management Factory selbst. Du bist Geschäftsführer gemeinsam mit dem Thomas Scholl, ist im November ein großer Corporate Event passiert, der Einstieg der Waltys-Gruppe, ein internationaler Player aus dem Interim-Management. Auch da bitte ich dich zu sagen, warum habt ihr euch dazu entschlossen, das zu tun und was bedeutet das für die Management Factory, dass ihr jetzt Part der Waltys-Gruppe seid?
Ja, sehr gern. Also, ich habe erwähnt, uns gibt es jetzt seit über 20 Jahren und da haben wir eine gewisse Entwicklung durchgemacht und wir haben voll auf das Thema Interim-Management gesetzt und es war gut so. Es ist ein sehr stark wachsender Markt in den letzten Jahren immer stärker. Und wir mussten uns einfach überlegen, wie wir uns weiterentwickeln wollen und ob wir mit dem Markt mitwachsen wollen oder nicht. Und wir haben einfach gesehen, dass wir in der Struktur, wie wir derzeit aufgestellt strategisch, an gewisse Wachstumsgrenzen stoßen. Warum ist das so? Wir arbeiten hauptsächlich mit eigenen Mitarbeitern und wir haben sehr viele Anfragen, wie gesagt, aufgrund des wachsenden Marktes und sind immer wieder vor der Situation gestanden, dass wir Anfragen nicht bedienen können. Und das ist mit eigenen Mitarbeitern eigentlich kaum zu bewältigen mehr gewesen, dieses Wachstum. Und dafür haben wir uns am Markt umgeschaut und gesagt, was können wir tun, und haben uns gesehen, okay, wir machen das andere und sind dann auf den Interim-Management-Provider-Markt gestoßen und haben da viele Gespräche geführt. Und diese Gespräche haben uns dann auch unter anderem zur Firma Waltys in Frankreich geführt, die einer der Global Players sind, einer der größten in Europa, mit über 100 Millionen Umsatz, mit über 30 Partnern, 15.000 Interim-Management in der Datenbank, 700 Assignments pro Jahr. Die haben gestartet aus Frankreich raus und haben sich einfach zum Ziel gesetzt, so quasi ein internationaler Player zu werden, und haben Venture Capital unterstützt, Société Générale, begonnen vor einigen Jahren einen europäischen Player aufzubauen und haben schon begonnen, vor uns andere Märkte zu kaufen. Nämlich zum Beispiel sind sie eingestiegen in Schweden, haben eine Firma übernommen, in Dänemark, in Finnland, eine in Großbritannien und jetzt uns eben die Management Factory in Österreich. Weil die auch gesehen haben, also die wollten in verschiedenen europäischen Ländern präsent sein, haben mit uns einen guten Partner gefunden. Und für uns war das eben auch so interessant, weil wir mit diesem Schritt jetzt der Teil einer internationalen Gruppe zu sein, auch die Möglichkeit haben, unseren Kunden in anderen Ländern, also unsere Kunden kommen im Prinzip fast alle nur aus Österreich, sind aber auch international tätig.
Das wäre die Folgefrage gewesen, ja.
Genau. Und dort sind wir bis jetzt an unsere Grenzen gestoßen und damals die Möglichkeit, so quasi auch international Interim-Manager anzubieten. Und auf der anderen Seite können wir wahnsinnig viel lernen, wie wir eben dieses Provider-Geschäft in Österreich aufbauen können, rein strukturell, rein prozessual und so weiter. Da helfen sie uns sehr weiter. Und wir haben da jetzt einiges vor am Markt in den nächsten Jahren, über diesen Weg auch noch um einiges größer zu werden.
Genau, also wie gesagt, die Folgefrage wäre gewesen, du bist jetzt mein dritter Gast aus der MF und es sind österreichische Graces, Big Brands, die wir besprochen haben, Kapsch bei dir, Zumtobel beim Thomas und so weiter. Aber diese Unternehmen sind ja nicht nur in Österreich tätig und irgendwo, denke ich, kommt ihr alleine an eure geografischen Grenzen und mit Valtys ist das jetzt dann, nehme ich an, ein ganz neuer Case geworden.
Ist ein ganz neuer Case geworden, funktioniert immer sehr, sehr einfach, also die Vernetzung dort und man übergibt es dann einem Partner in einem anderen Land.
Ja. Und auch Reverse natürlich.
Und ne? Reverse natürlich.
Ja. Ganz, ist ja viel spannender noch
Reverse. Das ist für uns natürlich persönlich noch spannender, ganz klar.
Ja,
ja also da tun sich für uns sicher jetzt neue Möglichkeiten.
Ja. Also das, ich glaube, Signing war dann im November 22. Oder die Pressemeldung, sagen wir so.
Ja, ganz genau, ja. Im November war das Signing, Closing, richtig, ja.
Und wie sind die ersten Wochen so gelaufen?
Ja, unspektakulär, würde ich sagen. Wir agieren ja weiter vollkommen selbstständig unter der gleichen Marke weiter. Wir sind jetzt der Member of Valtys Group. Wer das vielleicht schon bei uns gesehen hat in unseren Logos. Wir sind jetzt dabei eben, wie gesagt, also unser Kerngeschäft in der Restrukturierung, Interimsmanagement zu machen. Das wird auch weiterhin so beibehalten werden, da wird sich nichts ändern. Aber wir werden dann in den nächsten Wochen und Monaten sicher auf den Markt rausgehen, stärker, weil wir eben Interimmanagement Manager anheuern wollen, die zu uns kommen, die sich bei uns bewerben, die wir gerne dann vermitteln wollen. Und das dann auch am Markt kommunizieren. Aber bis jetzt läuft das alles sehr, sehr rund und sehr gut.
Dann baue ich noch einen kleinen Call to Action ein. Wenn ich jetzt Interim-Manager werden will, weil ich mich gerade verändern will und sage, hey, die Jungs, Mädels taugen mir, wie mache ich das am besten? Homepage, irgendeinen von euch kontaktieren?
Genau. Einen von uns kontaktieren, man kann uns über die Homepage kontaktieren, da gibt es die Möglichkeit, das werden wir jetzt auch, wie gesagt, noch ein bisschen ausbauen in der nächsten Zeit. Einfach E-Mail schreiben, über die Homepage anrufen und so weiter, Termin ausmachen, das geht sehr unkompliziert und sich bei uns bewerben.
Wunderbar, dann sind wir für heute jetzt mal abspannreif, aber was mich auch noch sehr freut, wir werden auch noch einen Plauderlauf machen, haben wir im Vorgespräch beschlossen, nicht heute, aber irgendwann einmal in den nächsten Wochen, da freue ich mich.
Ich freue mich auch schon sehr drauf.
Wenn wir Hobbysportler aufeinander prallen, ist das immer leibend. Lieber Reinhold, es hat mir sehr getaugt. Ich habe wieder viel mitgenommen und ich glaube, euch da draußen wird es genauso gegangen sein. Von meiner Seite jetzt mal tschüss und danke für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Vielen Dank nochmal für die Einladung und ja, ich hoffe, dass einiges Interessantes für die Zuhörer heute dabei war.
Definitiv. Tschüss und Baba.